Das ist übrigens in der Paarforschung ja auch so ein riesen Ding, dass man weiss, dass Paar sich verlieren, weil sie sich nicht auf die neueste Version updaten. Und wenn du eben ein Paar vor dir hast, das 20, 30 Jahre zusammen ist und du fragst, was ist denn sein Lieblingsbuch oder Lieblings-CD oder Lieblingsfilm, dann sagen sie Dirty Dancing.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Sarah.
Wir sind zurück von der Sommerferien.
Du bist erholt.
Ich bin aber wirklich erholt und ich weiss, bei dir war es anders gewesen, gell? Wir haben uns gehört, jetzt gerade nach der Ferien.
Ja, bei mir war beides gewesen, aber ich habe mich schon auch erholt. Ich habe zum Beispiel sehr viel gelesen, was ich lustigerweise, ich mache ja viele Buchbesprechungen, aber dort ist es halt ein berufliches Lesen, das ist ganz anders lesen, als wenn ich privat lese. Ich weiss nicht, gell, du liest auch gern.
Ja, für mich ist also das Lesen, das ist so, wenn ich, also weißt, ich mache jetzt das zweite Mal seit 20 Jahren wirklich ohne Kind Ferien gemacht. Und für mich ist wirklich so, also ich spüre es gerade auch im Körper rein, so das Gefühl von einfach in Ruhe können lesen. Also so am liebsten noch am Strand am Abend, so die goldige Zeit, wenn so das Licht so goldig wird und dann einfach mit dem Buch dort sitzen, das macht mich im Fall von Art und Weise zufrieden und glücklich und ich habe so das Gefühl, so mein ganzes Nervensystem in Fahrt, schön in die Entspannung und ich habe 5 Bücher gelesen.
5 Bücher.
Und das ist ein krass. Mega gutes Zeichen. Und das ist so das, was ich im Moment so wirklich richtig fest gebraucht habe.
Also 5 habe ich nicht gelesen. Ich habe 1 gelesen, ganz, und 1 bis in die Hälfte, Miranda July.
Das habe ich
auch gelesen. Ich sage es richtig. Das ist mir auch empfohlen worden. Es hat geheißen, es sei ein Mara-Buch. Ich bin jetzt aber dort erst in der Hälfte.
Und, ist es ein Mara-Buch?
Also zum Teil, wenn das ja einem so empfohlen wird, dann fragt man sich dann manchmal schon so,
okay.
Also es ist eine Frau um die 40, die ihr Leben total umkrempelt, kann man mal so sagen. Von dem her ist es wahrscheinlich ein Mara-Buch, aber ich bin ganz sicher nicht so krass wie die Protagonistin.
Ich habe gesehen auf Insta, wie du gepostet hast und gesagt, es ist ein Mara-Buch. Und dann, ich war gerade am Lesen gewesen dort und also gedacht, Was heisst jetzt echt das?
Aber eben das mit dem Nervensystem beruhigen, das finde ich, habe ich jetzt auch noch mal mega fest erlebt mit dem Lesen. Und unsere Gästin, die wir ja heute hier haben, ist auch ein Bücherwurm.
Und sie zelebriert das recht, hat man auf jeden Fall das Gefühl.
Hallo Felicitas Ambauns.
Hallo, hallo.
Herzlich willkommen, schön bist du da.
Ja, danke für die Einladung.
Hast du das auch schon gelesen?
Ich habe es auch gelesen, ja. Gerade erst abgeschlossen, genau. Also ich habe gedacht, wir könnten jetzt auch eine Buchbesprechung über das Buch machen, weil wir ganz, ganz viele Themen wahrscheinlich...
Es wäre auch ein Podcast. Gell, ich müsste mal noch einen Bücher-Podcast gründen.
Was mir alles nicht umrüstet. Aber wir werden jetzt ganz sicher... in der Shownotes haben
ja,
wir, gell?
Genau.
Das ist,
tun wir das Buch
erwähnen. Und mal schauen, ob dann was für Rückmeldungen kommen. Ist es dann auch ein Felicitas Ambauns-Buch?
Also es heisst ja auf allen Vieren, für die, die jetzt nicht mögen, auf die Shownotes schauen. Ich habe ein sehr cooles Buch gefunden, obwohl, wenn wir jetzt wieder darüber länger reden, es doch ein paar Sachen gibt, wo ich würde sagen, dort finde ich, es wäre noch spannend, das vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen zu differenzieren. Und ich habe auch, aber ich tue mich auf Instagram ja über die Bücher, wie ich sie gelesen habe, schreiben und habe dort wirklich gedacht, okay, ich schreibe jetzt das, ich habe es grossartig gefunden, ich kann das auch so stehen lassen. Wenn ich ein bisschen mehr Zeilen hätte, hätte ich noch ein paar, was ich noch gerne würde ergänzen, sagen.
Wir gehen ja nachher noch essen und es nicht mit einem Wunder.
Das machen wir nach, ist gut.
Ja.
Du wirst dich ja selber vorstellen, haben wir abgemacht. Ich sage einfach, dass ich dich schon kenne. Das finde ich auch wichtig, dass wir da transparent sind. Wir haben auch schon Zusammenarbeiten gehabt miteinander und uns aber eigentlich auch nicht so ganz kennen. Du bist Psycho- und Paartherapeutin. Ich nehme an, dass ganz viele Hörerinnen dich kennen.
Also bist du eigentlich so die, oder die Psycho- und Paartherapeutin
ja,
von der Schweiz, oder kann man
Podcast,
sagen?
Der Podcast, den du hast mit Sabine Meyer, Beziehungskosmos, ist immer in den Charts, ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Aber jetzt würde es mich halt wundern, wie du dich selber würdest vorstellen.
Und Feli hat gesagt, du kannst dich dann selber vorstellen. Hat sie gesagt, also weiss ich gar nicht, was sie sagen. Hat gesagt, du kannst im Fall auch jemand ganz anders sein heute. Jede, und hast du dich schon entschieden?
Jede Version von mir. Tatsächlich hat mich das, was du das vorhin gesagt hast, gerade so ein bisschen neugierig gemacht, weil ich komme auch gerade aus der Sommerpause und habe vor allem wieder gemerkt, wie ich, und ich würde das wirklich so sagen, dort zu fast einer anderen Version von mir selber wird, weil das ganze Performen mal wegfällt. Und ich wirklich finde, es gibt so ein Performing Self, das ist das, was man halt nach außen vor allem sieht. Und es gibt, ich habe es genannt, ein Lesen, Laufen, Kaffee trinken selbst. Und merke, dass, also falls jemand auf die Idee kommt, das wird mal der Name von meiner Biografie und das soll man bitte jetzt nicht stellen. Und merke ganz grosses Bedürfnis und vielleicht knüpft das jetzt sogar an, ist das Buch ein Feli-Buch, das von der Miranda July. Ganz festes Bedürfnis, spüre so nach mir den Raum von dem Rückzug noch mehr zu geben. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch mit meinem Lebensalter mitunter zu tun hat, mir auch zu erlauben, den Raum zu nehmen.
Genau, weil die Protagonistin fordert das dann auch ein, so ein bisschen zuerst passiv-aggressiv. Ich bin erst in der Hälfte, auch nicht ganz ehrlich. Dürfen wir dich
nicht verspoilern und
nein,
die anderen auch nicht?
Nein, nicht und die Hörerinnen auch nicht. Aber du tust ja das, also so wie du das jetzt beschreibst, ist ja das sehr transparent. Also es braucht nicht zuerst in dem Fall eine mega Lebenskrise, sogenannte Midlife-Crisis, wenn man es so nennen will. Dass du machst es einfach schon jetzt.
I try. Es ist ja nicht so einfach und es ist ja auch kein linearer Prozess. Aber ich glaube wirklich, dass man nicht jede Midlife-Crisis einfach abwenden könnte. Das finde ich auch wichtig, weil ich finde, es impliziert, als ob wir das im Griff hätten, Krisen abzuwenden, durch dass man etwas schon früher macht. Ich glaube aber auch, dass wenn man früh genug gewisse Impulse spürt, und das probiere ich natürlich, erstens von Berufes wegen mit Klientinnen und Klienten, aber auch selber, mir vielleicht, ich weiß nicht, ob es so eine fade Ausrede ist, aber manchmal denke ich, bevor es eine Crisis wird, ist es meistens eine Challenge. Und eigentlich würde man dort schon können etwas machen. Manchmal sieht man es nicht oder man wagt es nicht. Und ich habe ganz fest jetzt einfach den Eindruck, ich muss jetzt ein paar Weichen stellen, damit es mich nicht in 4 oder 5 Jahren einholt. Mit dem Wissen, dass es trotzdem passieren kann, dass man irgendwie so über einen Bump drüber geht. Aber das Bedürfnis nach eben dem gewissen Rückzug ist schon immer grösser und würde, glaube ich, auch passen zu dem, was in dem Buch steht, mit dieser Phase von 35 bis 50 vielleicht. Und wir auch, also wir drei ja alle dort reinstecken. Und die Phase von dieser Veränderung, also eben, ich habe gerade vorher mit der Sabine für Beziehungskosmos Perimenopause in Fokus genommen, was ja auch spannend ist, weil das in dem Buch vorkommt, ist, glaube ich, etwas, wo die Veränderung extrem auch fordert. Und manchmal von einem fordert.
Und ja, auch ich habe so gemerkt in diesen Ferien, ich habe 3 wahnsinnig bewegte Jahre hinter mir. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe 20 irrsinnig bewegte Jahre hinter mir. Und so das Bedürfnis, eben das Lesen ist für mich Frieden. Ich finde wahnsinnig Frieden im Lesen. Habe aber auch tatsächlich, bin ich mal angeguckt wieder mit einem Bleistift und einem Papier und habe gezeichnet. Etwas, was ich glaube, das letzte Mal gemacht habe, irgendwie als Jugendliche. Und gemerkt, wow, Frieden, das ist total gut. Und teile das auch, so die Sehnsucht, oder ich habe mir auch so vorgenommen, und vielleicht ist das ein bisschen wie ein Neujahrsvorsatz, der dann eben eh nicht klappt, aber ich habe mir wie vorgenommen, noch mehr, also ich habe das auch schon, wie du oder vorher, so ein bisschen bewusst auch immer wieder gesucht, aber gemerkt, ich möchte noch mehr schauen, wo sind denn die Räume? Weil eben bei mir sind nach wie vor, also da ist auch so ein bisschen Akzeptanz da oder mit meinem älteren Sohn sind immer irgendwie Baustellen und das ist nicht immer, das ist nicht Frieden. Und wo finde ich dann so die Lücken? Ja, das ist spannend. Und ob das damit zu tun hat, mit dem Alter, vielleicht das Bewusstsein darüber auch.
Das, ja. Ist es bei dir mit dem Alter? Wenn man das so sagen kann, so mit, also bist du ja jetzt nicht alt und man könnte sagen, mit dem Alter.
Aber tatsächlich finde ich jetzt, das finde ich aber auch schön, dass ich es finde, ich bin aber wirklich mittelalt und ich bin statistisch exakt auf der Hälfte von meiner Lebenserwartung, exakt. mit 43. Und ich finde, es hat schon insofern mit dem Alter zu tun, aber ich rede von mir, weil je nachdem, wie das Leben läuft, ist man ja auch wirklich wie an einem anderen Punkt, wo Räume vielleicht da sind oder nicht. Aber ich finde, die Performing-Phase, wo jetzt die letzten vielleicht 15 Jahre mit dem, oder 20 Jahre mit dem Studium und dem im Beruf sehr im Vordergrund gestanden ist, und ich würde es im Fall wieder genau gleich machen. Und jetzt wieso merke ich, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich, also ich habe letztes Mal zu meinem Partner gesagt, für mich ist es so ein bisschen wie ein Plateau, so eine Konsolidierung, wo ich einfach merke, ich hat mir früher das gar nicht erlaubt. Also jetzt überlege ich mir, will ich mich mal ein halbes Jahr draus nehmen, zum Lesen, Laufen, Kaffee trinken? Und bin schon am Schauen, wo das geht, mit meiner Planung. Die mir folgen, wissen, ich bin überhaupt nicht zwanghaft. Ich bin recht chaotisch, aber meine Planung ist, dort soll ich viel darauf investieren, weil die Planung die Räume schafft. Und jetzt bin ich gerade beim 26.
Siehst du, da kann ich jetzt etwas lernen, merke ich gerade.
Es ist so grossartig. Also wirklich, alle, die mich kennen, niemand würde sagen, das ist alles kreuz und quer und es ist spontan. Aber dort, eine Woche, wo nicht genug, bei mir ist das rot, drinnen ist, das heisst, das ist Raum, wo nicht besetzt ist. Das heisst, in meiner Agenda, in der digitalen, gibt es eigentlich keinen Raum, wo nicht eine Farbe hat. Und seit ich das mache, verplane ich mich weniger. Weil der rote Raum, wenn ich die Woche anschaue, sehe ich, wie viel rot drinnen ist. Und wenn zu wenig rot ist, weiss ich, oh, jetzt muss ich gut schauen. Und ich habe gerade jetzt bis Herbst 26 rote Tage in meine Agenda geflickt.
Und wie gehst du damit um? Oder das Konzept, oder finde ich, ja, macht mega Sinn. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel einfach ein Leben, wo die Räume einfach die ganze Zeit durcheinander geraten.
Genau.
Und dann merke ich für mich, dass es dann manchmal wie mehr schmerzt, wenn ich es roh habe, als wenn ich es gar nicht roh mache.
Ja. Weißt? Voll, und also das kenne ich auch und kenne es natürlich aber gleich anders, weil die Unberechenbarkeit ist je nach Situation wirklich anders. Mir ist auch bewusst, dass von diesen roten Tagen nur etwa 70% werden stattfinden.
Oh, okay.
Aber wenn ich auf eine Woche schaue, ich rede jetzt wirklich von mir als Feli, weil ich weiss, für das muss man selbstständig sein, für das muss man auch den Job haben, wie ich den Job habe. Ich habe so einen Job mit viel Performance, dann bin ich draussen. Und der Grossteil von meinem Job macht aber aus, dass man gar nicht sieht, was ich gerade arbeite im Hintergrund. Und wenn ich so eine Woche anschaue, wirklich für mich mittlerweile einfach weiss, wie müssen die Farben verteilt sein, damit es am Schluss aufgeht. Und wenn jetzt zu deiner Frage zurückkomme, ich habe schon im Fall 20 Jahre gebraucht, um das zu checken. Und um genug ernst zu nehmen, also das wäre meine Energie auch ernst nehmen, die manchmal auch nicht so ist, wie ich sie mir wünschte. Von außen höre ich ganz viel, ich sehe so High Performance. Und das stimmt auch, wenn man das sieht, was man sieht. Und die Leute sehen nicht, wie viel Regenerationsarbeit drin steckt, damit ich wieder die Performances bringen kann. Das ist so die andere Version.
Das finde ich ein super Punkt, weil das ist auch etwas, wo Zara und ich immer wieder mal darüber reden, auch. Oder was sieht man von außen? Und eben, wo dann viele kommen, ja, wie schaffst du das alles? Wie bringst du das alles unter einen Hut? Und ich dann auch so muss sagen, ja, aber ganz oft schaffe ich es ja nicht, aber du siehst es ja nicht.
Das Post ist vielleicht der gleiche.
Genau, was ich jetzt heute alles nicht angebracht habe oder welche Deadlines ich verschieben musste oder eben welche roten, blockten Blöcke für mich selber oder wie wenig ich jetzt doch ins Fitness bin, obwohl ich gesagt habe, ich gehe mindestens 3-mal in der Woche. Und ich finde, dort muss man auch wahnsinnig aufpassen, oder, dass das dann nicht einen Druck generiert. Also ich finde, vor allem auch aufpassen, die konsumieren, dass sie nicht zu viele Erwartungen an sich selber haben und dass das, was man sieht, immer auch ein Hinten dran hat. Oder? Also meine Mutter hat auch mir gesagt, du weißt ja auch nicht, wie es hinter den Vorhängen oder hinter den Gardinen aussieht.
Ich sage auch, man sieht immer von außen nur den Balkon, wenn der Mensch eine Wohnung wäre. Und der ist manchmal ganz schön geschmückt und man sieht einfach nicht in die Wohnung rein. Und wir haben uns noch nicht gekannt, beziehungsweise wir wissen voneinander so ein bisschen, ja, eben das, was man sieht auf dem Balkon. Und ich würde das auch noch schnell sagen, für die Transparenz haben wir uns vorher auf dem Kaffee getroffen. Und was ja spannend ist, oder, mit dem, wenn man nur den Balkon sieht, das löst ja wieder einen Druck aus. Und ich gehe, du hast mir dann geschrieben, uns geschrieben, also ich mich irgendwie vorbereitet. Und ich gesagt, nein, wir gehen ja wirklich schwanger mit unserer Gästin. Und dann habe ich in verschiedene Formate von dir reingelassen und ein bisschen gelesen. Und was mir dann so gefallen hat, ist so zu merken, du nimmst immer wieder auch Bezug auf das. Also jetzt auch zum Beispiel mit dem Format Beziehungskosmos, oder, wo ja ganz viel eigentlich tut, so, also eben, du schaffst mit der Schematherapie, oder, sagst, ja, eben das könnte man so anwenden. Und dann aber auch, sagst, eben, du hättest auch schon mal jemandem gesagt in der Praxis, sie soll den Podcast nicht mehr hören, jetzt für ein Zeitchen.
Es gibt ein zu viel.
Und das hat mir gefallen. Und redest auch über Ambiguitäten und eben so die Facetten dazwischen. Mhm. Weil ich könnte mir noch vorstellen, jetzt gerade mit so einem Format, das ihr da habt, dass da ja auch manchmal eben dann Menschen wie unter den Druck kommen, jetzt hat doch irgendwie zum Beispiel Felix gesagt, wir müssen so, oder? Mhm. Und das Bewusstsein für das, ist das seit Anfang an, weißt du, als ihr gestartet habt, schon so ein bisschen da gewesen? Oder hast du auch so einen Prozess gemacht, wie ihr mit dem umgeht, eben so dieser Aussenwirkung?
Ich schmunzle gerade, weil wir ja nicht davon ausgegangen sind, dass viele Menschen das hören. Also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, was jetzt zurückkommt. Ich habe wirklich die Idee gehabt, ja, im besten Fall ist es eine Ergänzung für meine Klientinnen, Klienten, die dann noch ein bisschen zuhören können. Ich habe das, was gerade Mara gesagt hat, jetzt du auch ein bisschen zusammenbringen. Für mich ist das mit, also klar, es bleibt trotzdem, wenn man so will, der Balkon. Aber ich versuche, die Leute auch ins Vorzimmer zu holen. Mhm. Und das ist das, was auch viel rückgemeldet wird, dass sie sagen, also zum Beispiel heute, wenn wir jetzt gerade wirklich beim Posten bleiben, ich auch darunter geschrieben habe, hey, massive Planungsfehler heute gemacht. Ich weiss nicht, wie mir das hätte können passieren, so ein Worst Case, zwei Tage hintereinander. Die hätte ich mindestens müssen auf zwei Wochen verteilen. Und auf das kommt so häufig zurück, hey, merci auch fürs Teilen von dem. Mhm. Weil, ja, einfach zu merken, okay, es ist eben nicht perfekt. Und die mir regelmässig auf Insta folgen, die sehen ja auch das bisschen dazwischen. Und ich finde eben auch wichtig, dort, also das ist, wenn du mich fragst, weißt, ist das eine Entwicklung? Ich habe irgendwann einfach beschlossen, dass ich dort den Teil, solange es sich gut anfühlt, wie auch will, zeigen. Also mhm. der ist unfertig und der ist mal besser. Und heute sage ich vielleicht etwas und bin überzeugt und in zwei Jahren merke ich, jetzt gesehen ist anders. Mhm. Also eine Idee, die wir auch hatten, ist so mal wieder zum Beispiel unsere erste Folge nehmen, Mental Load. Und die aus dem Gesichtspunkt von nach fünf Jahren und 500 feministischen Büchern später.
Ja, also ich würde
für jeden fünften Satz von mir vielleicht jetzt ergänzen oder sagen, schau, dort habe ich noch diese Idee gehabt. Mhm. Also wenn wir gar kein Thema mehr haben, fangen wir wieder vorne an. Und dann die eigenen Sendungen irgendwie. Ja, genau, 2.0. Und das hat sich schon verändert. Vielleicht aber einfach die Bewusstheit, dass wirklich Leute zuhören und dass ernst nehmen. Ich glaube, es löst auch manchmal Druck aus. Wir sind aber sehr darauf bedacht, dort auch rauszunehmen, wo es möglich ist. Ich finde zwar, aber manchmal muss ich auch Druck auslösen, dass man sich verändern will. Es ist halt, du sagst Ambiguität, es bleibt ein Grat.
Also, wie können wir das Wort Ambiguitäten auch noch erklären? Das heisst, es gibt so wie keine einfache Lösung. Es gibt wie verschiedene Aspekte, die man muss berücksichtigen oder auch etwas kann ambivalent sein, etwas nicht einfach quasi nur schwarz-weiss kann angeschaut werden.
Und darin die Unsicherheit aushalten.
Genau,
oder der
absolut.
Raum aushalten, genau. Von Unsicherheit.
Ich finde auch interessant, oder, was du sagst, es macht dich ja auch aus, dass du anders bist als andere Fachpersonen, weil du eben ein bisschen mehr zeigst als von dem Balkon.
Mhm.
Und ich führe ja sehr viele Gespräche auch mit Fachpersonen für Artikel. Ich kenne es einerseits natürlich auch aus meiner journalistischen Arbeit, weil ich ja auch viel Persönliches preisgebe. Also das macht ja, ist ja auch bei den JournalistInnen zum Teil verpönt. Also, und andere machen das auch und finden es gut. Jetzt ich in Fachkreisen von Psychotherapeutinnen, PsychiaterInnen etc. gibt es ja auch Leute, die sagen, nein, das würde ich niemals machen und es geht eigentlich nicht. Also man muss immer total neutral sein und sollte gar nicht von sich erzählen. Und ich bin zum Beispiel 10 Jahre in der Psychoanalyse und weiss eigentlich vielleicht 3 Sachen von dieser Frau. Oder? Und wie gehst du mit dem? Oder du hast ja Hörerinnen, die vielleicht die Verantwortung natürlich hast, wo du sagst, es gibt einen gewissen Druck, aber du hast ja auch Fachpersonenkreise. Wie gehst du mit dem um?
Ja, indem ich finde einfach, es muss sich stimmig anfühlen und ich bin auf Instagram nicht Therapeutin von jemandem. Das finde ich schon auch wichtig. Also in der Sitzung könnte ich zwar von mir Sachen wissen, aber ich habe mir das sehr gut überlegt und überlege das auch immer wieder. Viele Fachpersonen schreiben zum Beispiel Bücher, auch sehr persönliche Bücher. Und in denen erfahrt man mindestens, also zum Beispiel Jalom, wo ich sehr entspannt. Der schreibt so viel Persönliches über sich in seinen Büchern, wo er ja auch thematisiert, dass seine Patienten, wie er sie nennt, Patientinnen, das ja dann wissen und dass das wie in die Beziehung natürlich reinspielt. Also wenn er etwas beschrieben hat, dann wissen die das. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich fahre jetzt mit dem an, weil es sich für mich wichtig anfühlt. Ich finde es wichtig, mich selber können zu sein. Und ich habe gefunden, ich mache es so lange so, wie es sich für mich gut anfühlt. Oder die positiven Rückmeldungen mehr sind, als wenn etwas negativ wäre. Und spannend ist auch, dass, also das sagt mir ja auch nicht jeder, was er oder sie denkt, aber die Rückmeldungen aus den Fachkreisen sind eben durchwegs positiv. Und das ist irgendwie auch das Spannende. Ich glaube, wir sind einfach heute auch in einer Zeit, wo ich musste schmunzeln vorher, weil ich muss immer so ein bisschen innerlich die Augen rollen. Man soll als Fachperson neutral sein. Das finde ich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn eine Fachperson neutral ist, weil dann ist sie nicht da. Wir sind immer mit all unseren Geschichten in jeder Therapie. Und ich finde es auf eine Art fair, dass meine Klientinnen und Klienten einen Anknüpfungspunkt haben. Genau. Und vielleicht würde ich es aber anders machen, wenn ich im psychiatrischen Kontext noch arbeiten würde. Mache ich ja nicht mehr.
Ja. Du bist mal an einem Workshop gewesen, gell, von der Feli?
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage.
Ja.
Darf ich noch schnell?
Ja.
Weißt du, mich beschäftigt es darum, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, das kann man ja auch irgendwie wie so übertragen auf den Umgang überhaupt miteinander. Also, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sich bedeckt halten und die nicht zu viel von sich privat preisgeben wollen oder nicht zu viel von sich erzählen wollen, sagen wir am Arbeitsplatz. Und das ist ja auch, jedem finde ich auch selber überlassen, absolut. Aber was ich auch immer wieder feststelle, ist, wenn man dann von sich erzählt, erzählen dir die Leute auch mehr. Und ob das auch etwas ist, was einfach wie so Vertrauen und Verbindung kann schaffen kann. Das, was du jetzt auch machst auf Insta oder auch beruflich oder was wir ja auch machen, oder?
Also das ist auch etwas,
Und nachher rede ich mega gerne über den
Workshop. Nein, aber ich war
ein bisschen zu langsam gewesen vielleicht, aber
nein,
ich bin mega an dem gehangen.
Nein, ich finde es spannend, weil das ist auch etwas, was auch im therapeutischen Kontext, das kannst du mich gerne korrigieren, bewusst angewendet wird. Oder dass man auch etwas sagt, ah, das kenne ich auch. Oder? Das ist auch ein Mittel, um eben einen Raum zu öffnen.
Ja, und ich frage mich auch, oder, kann das uns einfach allen, oder auch wenn wir jetzt, ich meine, der Podcast ist ja von der Frauenzentrale Zürich, und kann das uns Frauen auch verbinden, wenn wir mehr auch mal von uns erzählen und von uns nicht sagen. Es ist auch etwas, was wir mit dem Podcast natürlich auch irgendwo wollen, aber jetzt auch außerhalb von so einem Format, oder?
Ja, so die Welten verbinden und da drin, oder? Sich selber sein. Mhm. Und jetzt hast du vorher, oder hast du so darüber geredet, nach einem Workshop, jetzt spicke ich auch, he? dass du wie so merkst, eben, du bist so zurückgezogen, eben, bist irgendwie lesen, und irgendwie Kaffee trinken und, oder? Und dann kommst du wieder so in das Aussen und bist irgendwie Frau vom Beziehungskosmos und irgendwie bist auf der Kaufleutenbühne und irgendwie Fernsehshows. Sich selber sein in allen Welten. Mm. Das ist gar nicht so einfach.
Nein, das ist gar nicht so einfach. Und was ich einfach auch wichtig finde, von wegen, gehen wir nochmal zum Balkon. Mm-hmm. Ich glaube, die meisten, die das anschauen, wissen das. Ich meine, jeder Post ist von mir frei gewählt. Also es ist ja nicht so, es begleitet mich eine Kamera und dann wird irgendetwas. Also ich mache mir auch praktisch von jedem Posting einen kurzen Gedanken, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Mm. Manchmal einfach wirklich viel Lust haben. Aber wenn es darum geht, also ich will nicht anderen Leuten sagen, wie sie es sollen machen, weil das kann ich ja schon gar nicht, weil einfach die Ausgangslagen so unterschiedlich sind. Also, aber es kommt halt auch oft zurück und das lenkt für mich eigentlich schon von, hey cool, das hat mir jetzt gerade eine frische Facette gegeben. Oder eben auch das Bild von der Fachpersonen, weil die manchmal so unsichtbar oder so nicht spürbar sind, es kommt so oft immer noch zurück, ah, das hast du auch. Und ich immer denke, solange Menschen denken, ich als Psychotherapeutin habe die Probleme dann nicht, finde ich es wichtig zu sagen, ja doch, das und das habe ich so auch. Aber wenn du mich fragen, wieso mache ich es, wie ich es mache, ist im Fall die ehrlichste Antwort, weil ich einfach mega Spass daran habe und weil die positiven Rückmeldungen, die negativen so fest überwiegen, dass ich wirklich keinen Grund sehe, etwas zu ändern. Und wenn das jemand sich sogar noch inspiriert fühlt, dann ist das eigentlich so ein Sahnehäubchen.
Und das, was Zara gefragt hat, ist es einfach für dich, dich selber sein?
Das ist eine gute Frage, ob es einfach ist. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe viele Gedanken, von wie ich müsste sein, können ablegen. Es ist immer einfacher, aber ich habe gerade welche Version von mir bin ich gerade?
Ja, was heisst das
genau,
eigentlich? Wenn man sich über sich selber redet, würde so etwas ausmachen, wenn ich mich ausziehe? Es tut mir leid, das mache ich sonst nicht,
ziehe
aber
dich
ich kann so das Wunderteil an und ich verschmachte.
Ja. Wie nackt bist
also,
du?
Also es ist so.
Okay, nein, das schaffe ich. Ich kann mich nicht ablenken lassen.
Ich kann nicht mehr denken, wenn ich heiss habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich sei kühler heute. Und
mach doch das.
Aber du behauptest, du sagst noch nicht in der Menopause.
Okay. Ist okay, könnt ihr euch noch konzentrieren?
Wir können uns noch konzentrieren. Wir können uns ja, du könntest deine Knöpfe auch aufmachen. Du hast nämlich vorher schon müssen dazu machen.
Ich bin das Podcast-Format nicht ganz in der Form. Also,
Und ihr habt mich gefragt, ob wir das heute besser aufnehmen.
Ja. Nein, ich bin sehr froh, dass wir nicht filmen, weil eben, dann würde ich das nicht machen, aber ich kann einfach nicht gleich gut denken, wenn ich so wahnsinnig heiße.
Gut. Nein, du bist so lustig.
Sarah kann sich selber sein.
Also einfach zur Erklärung, Sarah sitzt jetzt wirklich mir gegenüber in einem Spitzen-BH.
Schön, ich finde so das gut. Ich finde, das hilft so, für die neutrale Haltung zu überbrücken.
Genau. Also die Feli weiss einfach nicht, was sie noch so
hat. Ich bin voll parat, ich liebe so Format. Wenn ihr wollt, ich kann auch die Schuhe abziehen.
Ah, die habe ich schon öppe, die da innen abziehen.
Die Schuhe habe ich immer
mit
abgezogen.
Mit dem Teppich ist mega schön im Fall.
Ja, es ist Teppich ist so eine Plakette.
Ja. Ein schönes Fussabhängnis.
Also wir sind in den verschiedenen Versionen von sich selber. Ich bin gerade jetzt die oben ohne Version.
Genau, es ist halt manchmal Hosen runterlassen. Genau. Ja. Das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Ja. Aber ich finde das Thema sehr schön und würde da einfach gerne hören. Übrigens, gell, Sarah, du schuldest uns noch die Antwort, ob das andere Buch ein Sarah-Buch ist. Das haben wir nämlich noch nicht gehabt. Wir haben ein Mara-Buch gehabt.
Stimmt,
ein Felix-Buch. Das wäre dann meine Frage.
Nein, es ist keins. Also ich habe es gerne gelesen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Sarah-Buch. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist ein Mara-Buch unbedingt.
Nein, aber eben nicht in den Details. Nein. Das würde ich da gerne schon noch festhalten.
Ja.
Absolut.
Das sind sehr explizite Details in diesem Buch. Genau. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen?
Auf Deutsch.
Ja, das ist noch krasser. Ja. Ich finde, auf Englisch hat es noch so eine gewisse Distanz. Gut. Nur das zum Thema. Nein, aber tatsächlich, wie soll ich das Buch noch hineinbringen? Nicht zum auch noch hin und her springen, sondern ich finde, eben die verschiedenen Versionen, ist es einfach, sich selber zu sein. Welche Version ist es? Und ich merke einfach immer mehr, dass mich selber sein, du hast vorhin beim Lesen so gesagt, also dass es da so einen Frieden gibt. Und was ich schön finde, ist, dass ich finde, wieso mein Mittelpunkt oder mein Schwerpunkt wird immer stabiler. Also selbst wenn es mal so ein bisschen wackelt, es geht immer leichter wieder zurück dorthin, wo ich finde, ah, doch, das bin ich. Und was ich aber gerne habe, und das ist Maras Frage, ich tue auch gerne einfach Sachen ausprobieren. Und ich finde bei ganz vielem, also man kann sich auch mal die Finger verbrennen, aber ich finde bei ganz vielem, durchs Ausprobieren finde ich doch erst raus, wie ich das finde. Und eben bei wie viel will ich auf Social Media zeigen oder auch im Podcast. Ich bringe auch ja immer sehr persönliche Beispiele von mir. Und wie ich denke, ich kann ja auch im Nachhinein entscheiden, ob es sich immer noch gut anfühlt. Ich muss aber damit leben, vielleicht fühlt es sich halt mal nicht gut an, aber ich finde, mit dem müssen wir im Leben sowieso leben.
Findet man vielleicht auch durch Ausprobieren, aber ich mache das auch, ich probiere auch so gerne. Ich sage oft einfach ja, manchmal verschricke ich dann auch über mein Ja so oder im Nachhinein oder wie, ja, jetzt mache ich, das habe ich wirklich gemacht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich lerne ja auch immer noch mehr Facetten von mir selber. Oder wenn man fragt, ja, wer bist du denn? Ja, durch das Ausprobieren lernst du ja auch etwas kennen von dir.
Ja, das finde ich jetzt einen perfekten Bogen nochmal zu deiner Frage vorher, beziehungsweise
Workshop.
Genau, wegen dem Workshop. Nein, aber ich finde das eigentlich, das führt alles ein bisschen dort an. Weil eben, die Feli kenne ich jetzt doch ein paar Jahre und ich weiss nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, aber ich würde schätzen, ist es noch, eben, wir haben vorher gesagt, es gibt ein Vor- und ein Nach-Corona.
Es war vor Corona, weil es noch in meiner Praxis war. Also
es muss ungefähr ca. 5 Jahre her sein, wo ich in deinem Paar-Workshop war. Wir haben vorher schon ein bisschen Kontakt gehabt und auch nachher. Und was ich eigentlich damit sagen ist so, man wird ja auch andere Versionen von sich selber, auch wenn vielleicht so das Zentrum bleibt und man ist ja nicht völlig ein anderer Mensch, aber man entwickelt sich halt. Oder man geht verschiedene Wege, Abzweigungen, es passieren Sachen im Leben, Schicksalsschläge vielleicht auch, die einem nochmal ganz in eine andere Ecke vom Leben katapultieren. Und das ist ja auch interessant, oder? Und darum ist ja vielleicht aufgrund von all dem, was man bis dann auf dem Weg erfährt, nachher auch so, dass man halt jetzt einen Text oder einen Podcast, den man vor 5 Jahren gemacht hat, vielleicht auch nochmal ganz anders würde sehen. Und nicht nur aufgrund vom Wissen von allen feministischen Büchern, sondern einfach auch, wie man selber wahrscheinlich einen Reifungs- oder einen anderen Prozess noch macht im Leben. Mhm. Und damals war es so, wir haben dann auch einen Text darüber geschrieben, mein Ex-Partner und ich über den Workshop bei euch. Und ich habe das auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis gefunden. Nach wie vor bin ich mega froh, haben wir das gemacht. Bei mir ist es jetzt genau 1 Jahr, seit wir getrennt sind. Und ich habe mich dann dort auch gefragt, auch so ein bisschen den Gedanken zur Vorbereitung von dem Gespräch heute, ob das auch eine Qualität kann sein, wenn man schon viel Paararbeit gemacht hat, auch nachher eine gute Trennung zu haben. Und eben, ich habe wie gefunden, so irgendwo Ressourcen zu spüren als Paar in dem Workshop, das war damals etwas mega Schönes gewesen. Und es ist ja so eine schöne Erinnerung. Mhm. Und ja, über das würde ich mega gerne mit dir reden, weil eben Zara und ich haben auch schon da geredet, auch mit der Alexandra Kruse zum Beispiel, über Trennungen. Und das eine ist ja, du machst schon viel Paararbeit und du stärkst Paar. Aber ja, es gibt auch Trennungen.
Zum Glück gibt es auch Trennungen. Ich bin wirklich voll dafür, dass dann einige auch getrennte Wege gehen.
Ich finde das so schön, was du ansprichst, von man schafft eine schöne Erinnerung, wo man dann auch so zurückdenkt, weil mich stört das so, ich bin jetzt dann 3 Jahre getrennt und jetzt dann bald geschieden und dann kommt oft so das Gescheitert. Und ich kann das Gefühl nachvollziehen, also der Gedanke, der kommt, so, oh nein, jetzt haben wir es nicht geschafft und ich kann doch wählen und für immer, eben bis der Tod uns scheidet. Und dann aber eben, also für mich ist es unwichtig, auch so die Momente, die ja schön waren, sind, auch wenn, vielleicht jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ist jetzt die Trennung nicht schön gewesen, eben nicht dann wie irgendwie nicht mehr, also das wie konservieren Art auch als ein Schatz, der mal war. Also es war ein Mensch, wo man mal ganz viel geteilt hat, wo man fest geliebt hat, wo man Familie gegründet hat. Und das ist, finde ich, etwas extrem Verbindendes auch für die Zukunft. Und mir hilft das auch für den ganzen Trennungsprozess. Es hilft mir extrem auch, um mit den schmerzhaften Aspekten von der Trennung umzugehen. Dass ich weiss, ja, es hat eben auch die Momente gegeben, wo so kleine Schätze sind. Ich finde das noch einen spannenden Ansatz, nicht mehr wunderfällig. Oder das, was Mara sagt, ist es so, dass du würdest sagen, beobachtest du das auch, dass wenn jetzt du ein Paar begleitest, ist es ja amig offen, wo führt der Weg an. Dass aber ein Paar, wo wie offen ist für Beziehungsarbeit, also sich zu begegnen, zu kommunizieren miteinander, sich auseinandersetzen, wie dann auch anders trennt.
Es ist sicher eine komplexe Frage. Was ich schon würde mit einem Ja beantworten, ist, wenn man sich mit sich selber und mit ein paar Dynamiken befasst hat, ist es oft auch so, dass einfach sozusagen der Range, also die Bandbreite, an was kann alles passieren. Also dass die Paar zum Beispiel auch weniger erschüttert sind, von was jetzt trennen wir uns. Sondern die wie vorher schon wissen, es kann ja auch sein, dass man sich trennt. Also dass dort schon wie mehr rum ist. Ich würde so beantworten, aus meiner Erfahrung, dass es auch fest damit zu tun hat, was passiert, was zur Trennung führt. Also weil, wenn extreme Vertrauensbrüche sind oder Enttäuschungen, ist natürlich einfach sozusagen die Wiederaufbauarbeit anders, als wenn ein Paar ähnlich zum Punkt kommt von «Hey, das geht jetzt gerade nicht mehr». Was ich beobachte und spannend finde, ist, dass immer mehr Paare, jetzt haben wir ja vor 50 Jahren, oder wo ich mit Menschen in Nidwalden gearbeitet habe im Spital, dort ist die grösste Teil des Klientel hat fast das ganze Leben mit der gleichen Person verbracht. Und dann fragst du ja aber nicht, wie glücklich, sondern eher, wie lange hast du es schon durchgehabt im blödsten Fall. Und für das hast du vielleicht noch ein Sternchen bekommen. Das ist ein bisschen böse, es ist natürlich nicht nur so gewesen. Was ich will sagen ist, wir haben heute viel mehr Klientinnen, oder ich bei mir, mein Partner und ich bei uns, wo das serielle Nacheinanderbeziehungen haben, ist mittlerweile das Normalere. Also nicht, dass jemand kommt und sagt, hey, weil ich finde, eine 50-jährige Ehe, die in die Brüche geht, oder eine 30-jährige Ehe, die in die Brüche geht, mit der Idee von Monogamie heisst ein Partner ein bis zum Schluss, ist natürlich auch ein anderes, ich mache Anführungs- und Schlusszeichen, scheitern, als wenn jemand schon reingeht mit, also zum Beispiel meine Generation, und ich nehme an, oder ich darf es gerne sagen, sehen das ähnlich, ich habe das Ende der Beziehung als Option bei jedem Eingehen von Beziehung schon drin. Mhm. Wo, das ist für mich so ein bisschen wie neu. Und ich erlebe dort auch andere Gefühle, die da entstehen. Und jetzt die Ressourcen, die ich erlebe, ist, dass immer mehr Paare können von den... Mir gefällt das Scheitern tatsächlich nicht als Verb, aber ich weiss, wieso es zustande kommt. Aber die Beziehungen, die sich wieder aufgelöst haben oder haben müssen auflösen, als eine Ressource dienen von, wo ist vielleicht ein Anteil von mir, den ich immer wieder in Beziehungen reinträge. Und das kann im Fall rückblickend auch etwas sehr ressourcenorientiert sein. Also dass jemand zum Beispiel sagt, ich kann jetzt meinem Ex-Partner auf eine Art dankbar sein für die Erkenntnis, weil ich glaube, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Das ist etwas, was zum Beispiel häufiger kommt. Aber dort braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl und Timing, nicht zu früh sagen, bist du nicht auch etwas dankbar an dieser ganzen Schlammschlacht? Ja, aber ja. Und mein Partner und ich, also er kommt, wir kommen beide, sind zusammengekommen aus festen Beziehungen, die eigentlich einen rechten Lebensabschnitt ausgemacht haben. Und ich manchmal denke, die Beziehung, die ich mit ihm jetzt führe, kann ich nur führen, weil sie es gegeben hat, seine Ex, ich kenne die auch. Kennen auch, wo wahrscheinlich die aufeinander geklickt haben oder geclasht haben. Und auch merke, was ich an meinem Ex-Partner gelernt habe, wo ich jetzt anders mache. Und auf eine Art sind die wie ein bisschen Teil davon. Also so, ich habe manchmal das Gefühl, wie ein Räuberleiterin zum besseren Beziehungsselbst von mir. Das finde ich irgendwie so eine...
Das ist wahnsinnig spannend.
Wenn das klappt, ist grossartig. Aber ich sage niemandem da draussen, das muss so sein. Weil ich finde auch okay, dass man kann sagen, weißt du was, das war gesund, ich will mich nicht mehr damit befassen. Und dann sage ich, für mich auch okay. Aber die Ressource ist doch unglaublich cool, wenn man die kann anzapfen kann.
Mhm. Du hast mir ein neues Verb gegeben, oder? Ich habe auch so Mühe mit dem Wort scheitern. Jetzt hast du gesagt, auflösen. Dann hast du Lösung drin, oder? Wenn du von Ressourcen redest.
Das ist mega schön, wenn du sagst, ach, dann hat sich die Beziehung aufgelöst.
Ja. Und ja. Dann eben dann auch, also ich habe jetzt gerade eure neue Folge gehört über toxische Positivität. Eben, ich habe das jetzt auch schön gefunden, eben, das mag ich sehr, immer wieder auch so. Ja, das heisst jetzt nicht, oder, dass nicht, wenn ich in der Verletzung hier bin, von der Training, also mir jetzt jemand gekommen wäre.
Kurz danach
und gesagt hat, also, das ist doch jetzt auch gut für dich. Jetzt kannst du eine andere Beziehung führen. Oder dann ist einfach einmal Boden unter den Füßen irgendwie weg und alles nur schlimm. Und dann eben, also ja nicht. Aber jetzt so mit 3 Jahren Retour schauen, sehe ich so sehr wohl auch das, oder was du beschreibst. Auch jetzt wieder anders eben Beziehung leben. Ich finde das sehr spannend. Oder was nimmt man daraus?
Ich finde mega viel drin interessant, oder? Ich frage mich auch, wie ist es, wenn du wirklich so das, was du geschildert hast vom Spital, oder? Wenn man so 40, 50 Jahre zusammen ist, wie gut kennt man sich dann noch dort drin? Also, weil ich finde das zum Beispiel krass zu merken, wie man ja eine Identität bekommt innerhalb von einer Beziehung. Und man ist ja dann, man ist in einer Dynamik drin und man hat eine gewisse Rolle und man hat eine gewisse Streitkultur im besten Fall und eine gewisse Diskussionskultur. Aber es ist ja dann auch so oft so, das ist der impulsivere, emotionalere Teil und das ist der introvertiertere, passivere Teil etc. Und dass man dann ja dort sich so einfindet und das wird dann so zu einer Identität und dann löst sich die Beziehung auf.
Wobei, dort würde ich so schön euphemistisch
viel sagen dazu, weil ich finde, es ist schon wahnsinnig viel Schmerz drin.
Genau.
Mega.
Und auch in Wellen. Und ich finde, es kann ja sehr positiv sein und alles, aber es ist ein mega Prozess. Oder? Und das will ich einfach noch schnell
also
in Klammer.
Und das meinst mega
du, ich weiss, aber ich will dir noch zustimmen in dem, dass es auch, dass es nicht easy going ist.
Ich habe in den Ferien, also übrigens ist 3 Jahre her jetzt dann, und ich habe in diesen Ferien, wie ich einfach mal den Raum hatte, ein paar Mal noch mal brüllen. Also wie ich noch mal gemerkt habe, jetzt muss ich dort wie noch mal an. Und nein, also ich muss gar nicht schön reden.
Und gleichzeitig finde ich das so interessant, weil man kann dann ja, also man muss sich noch mal neu kennenlernen nach so einer Auflösung. Ich nehme es jetzt noch mal so.
Er ist mir abhanden gekommen,
ich habe das auch
schön. Sehr, vor allem schön so in der passiven Form.
Ja. Ups, er ist weg.
Wie konnte das nur passieren?
Ja, also einfach, wo ich finde, so der Teil wird dann auch irgendwie so nicht beachtet, oder? Also man redet so von, man redet ja mega fest von PartnerInnen-Suche, oder? Also wie finde ich den passenden Teil zu mir, den besseren Teil, also den Deckel auf den Topf und so. Und man redet dann irgendwie nachher von Trennung und von Scheitern und so. Und man redet so wenig über den eigentlich sehr krassen Prozess, wer bin ich eigentlich? Als Teil von einem Paar oder von einem Konstrukt und von einer Familie etc. Und wer bin ich auch allein? Und,
die verschiedenen Rollen.
Voll.
Ja, ja. Ja. Also finde ich noch spannend, aber wir haben vorher ja schon miteinander geredet. Sarah und ich haben schon miteinander Kaffee getrunken und du bist ja auch dazu gekommen, wo wir gesagt haben, hey, man braucht die verschiedenen Leute für verschiedene Bedürfnisse. Gell? Also nicht nur
mein Handwerker,
sie meinen
Freund,
nicht nur,
du?
Ja, genau.
Oder mein IT-Freund.
Exakt, Bedürfnis. Und ich finde das, was du sagst, Mara, so wichtig, das ist übrigens in der Paarforschung ja auch so ein riesen Ding, dass man weiss, dass Paar sich verlieren, weil sie sich nicht auf die neueste Version updaten. Und wenn du eben ein Paar vor dir hast, das 20, 30 Jahre zusammen ist und du fragst, was ist dem sein Lieblingsbuch oder Lieblings-CD oder Lieblingsfilm, dann sagen sie Dirty Dancing. das war ihre erste Film. 86 oder so. Und das ist etwas, das ist mir extrem eingefahren. Und ich habe vorhin schmunzeln, weil die Frage wird manchmal auch gestellt, ob die Arbeit, die ich mit Paar mache, für mich einen sozusagen prophylaktischen Charakter hat und für meine Paarbeziehungen. Und dort tue ich immer wirklich ganz fest nicken. Also, dass ich finde, fast jede Paarberatung sensibilisiert mich auch wieder darauf, mit wie viel Bedacht und Sorgfalt man auch immer wieder muss darauf schauen muss, dass sich das Konstrukt bewegt und eben nicht starr ist. Ich glaube, das ist eines der grössten, wenn man überhaupt will, von Geheimnissen reden in Beziehungen. Ich würde es im Fall auch grösser machen als Partnerschaft. Das ist nämlich in Freundschaften ja nicht anders. Dass man immer wieder nachfragt, also wirklich, wer bist du eigentlich? Und für das ist das, was wir vorhin hatten, ist es halt hilfreich, wenn ich weiss, wer bin ich eigentlich? Und das finde ich etwas, was dort so schön ist.
Aha. Und was ist dann, weißt du, was ich mich frage, oder so das Sorge heben, so das Bewusstsein. Und dann denke ich so an meine letzten 20 Jahre zurück, wo so viel Überlebensmodus war. Wie begleitest du Menschen, die die Räume nicht schaffen können? Oder wir haben jetzt ganz viel von Räumen geredet. Das ist ein Privileg. Wenn ich zurückschaue, ich habe Zeiten erlebt, also wenn ich so Fotos anschaue, ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiss wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Wo gar nicht. Oder ich sage immer, ich hatte gar nicht Zeit gehabt, überhaupt. Ich habe Eltern, die Paartherapeuten sind. Es ist nicht, dass ich es mir nicht bewusst bin, aber ich habe so fest irgendwie mich um meine Kinder und eben um die Behinderung von dem Kind müssen drehen. Und mein Vater ist irgendwie schwer krank und gestorben. Das waren ganz viele so Sachen, die mich so absorbiert haben, dass ich mich dann wie auch frage, oder jetzt gerade so in deiner Arbeit, dass einerseits eben wenn Leute, die den Podcast hören, auf dich zukommen, oder jetzt auch, wenn du in der Therapie bist, wie begleitest du da, wenn eben Zeit fehlt für eine Beziehungsinsel? Oder wie, ich habe jetzt gerade gestern mit der Vereinigung geredet, also eine Elternvereinigung, wo es um autistische Kinder geht, wo zum Beispiel das Thema ist, ich habe geredet mit ihnen wegen einem Workshop, wo das Thema ist, die Eltern können sich meistens nicht 2 Stunden rausnehmen, zum Beispiel zu einem Workshop gehen. Das ist einfach die Realität. Und da leiden ja dann extrem, oder? Genau das, wo du es vorne sagst, das ist so, oder sich so beachten und achtsam sein und die Ressourcen pflegen. Hast du auf das? Ich finde es wahnsinnig ein schwieriges Thema.
Jetzt würde ich sagen, ja, das ist halt ambigui. Oder ambig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Es ist uneindeutig. Ambiguisch. Weil am Schluss müssen wir das Wort kennen. Das ist das Ziel. Wir lernen heute ein neues Wörtchen. Ambiguität. Also zuerst mal wäre es spannend. Für mich ist es ein Unterschied, ob du würdest sagen, ich komme aus der jetzigen Situation. Weil das gibt es auch, dass du jetzt kommst und sagst, ich traure irgendwie um die 20 Jahre. Das könnte ja auch noch sein, dass man merkt, hey, die letzten 20 Jahre, wie gehe ich mit denen um? Das wär eine Variante. Das habe ich relativ viel auch. Wir sind ja auch gerade bei Trennungen gewesen. Wo jemand kommt und sagt, ich traure jetzt um die Zeit, wo ich nicht konnte, das Leben so leben, wie ich es vielleicht jetzt
will. Das habe ich nicht, weil ich wie weiss, ich habe Prioritäten für mich damals richtig gesetzt, aber es hat für gewisse Sachen nicht gelangt. Und ich glaube, an dem ist auch ein Teil der Beziehung auch gescheitert. Oder es einfach gar nicht, du hast auch den Raum nicht.
Genau, und also, wenn jemand so kommt, das ist sowieso auch... Wir reden immer so aus ganz verschiedenen eben Blickwinkeln und die meisten Paare, die zu mir kommen, das ist vielleicht auch nochmal spannend zu sagen, da machen wir überhaupt nicht zuerst Beziehungsarbeit, sondern da sind wir die ersten paar Mal genau beim Setting. Also, dass ich zuerst mal rausgespüre, wie viele Ressourcen sind da, wie hoch ist die Spannung, wie tief ist die Erschöpfung, wie viel ist die Bewusstheit um für Räume. Und ja, manchmal ist es wirklich auch so, und ich rede niemandem ab, der sagt, es gibt keine Räume. Doch, die gibt es schon. Aber manchmal ist es auch so, dass man wirklich einen vielleicht nicht sieht, den es gibt. Und manchmal ist es nur so ein Schlupfwinkel. Und wenn Leute zum Beispiel zu mir kommen, unter Hochspannung komplett erschöpft und sagen, mach mit uns Beziehungsarbeit, sage ich, den Auftrag nehme ich so gar nicht an. Ich arbeite mit euch an eurer Beziehung, wenn euch ein Level von Spannung, also eben wenn ich von diesen 0 bis 10, von diesen berühmten Spannungskurven, die Spannung muss mindestens unter 7 sein und die Energie muss mindestens bei 50 sein von 100, also nicht immer stabil, aber immer wieder, dass wir überhaupt Ressourcen haben, aufeinander zuzugehen. Und ich dort oft den Paar rate, und das ist am Anfang kontraintuitiv, hat man das Gefühl, es geht doch nicht, dass man Zeiten mehr schafft, zuerst allein. Also, dass man, weil dann sind's, wenn sie zweite sind, gell, komplizierter ist, und das gibt es auch. Es kommt jemand mit der Ausgangslage von, ich muss ganz viel leisten, und dann ist man nur getrennt erziehend oder allein erziehend. Ja, genau. Also, ich habe gerade einen Vater im Sinn, wo die Mutter von einem Kleinkind ganz unerwartet gestorben ist. Und ich meine, dort ist es einfach nur darum gegangen, wie kommt der zum Luft holen. Und ich meine, was ich natürlich immer mache, ist versuchen, möglichst abzufahren, wo die Personen stehen. Aber das ist ja sehr individuell im Therapieprozess. Aber vielleicht für die, die zuhören, so ein bisschen genereller. Beziehungsarbeit heisst nicht immer das Zweite, wenn überhaupt Beziehung aus 2 Personen besteht. Manchmal sind es ja auch mehr oder andere.
Oder meine Handwerkerfreunde,
meine IT-Freunde. Ich meine, es sind schon 4, 5. Ja, das ist schon fast, da brauchen wir einen grossen, runden Tisch. Nein, aber ernsthaft, dass man dort zuerst mal schaut, wer braucht Luft für sich, um was geht es eigentlich? Und dort schnaufen die meisten auf, weil die Befürchtung ist, Beziehung geht kaputt, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Wenn du aber wie 2 Ertrinkende dich an dem Mast hebst vom Boot, das sinkt, habe ich aufgehört, ihnen zu sagen, wir machen jetzt Beziehungsarbeit. Ich finde das im Fall auch unfair ihnen gegenüber, weil sie haben gar keine Chance auf das.
Genau, ja.
Also was ich da auch interessant finde, ist, ich habe jetzt doch, also gerade in meiner feministischen Arbeit, einige jüngere Frauen um mich herum. Also das hat sich bei mir ein bisschen verändert.
Jünger? Was ist jünger?
Ja, wirklich zwischen, ich würde jetzt sagen, 28 und 35. So. Und dann habe ich ja auch noch jüngere Geschwister und so. und wo sich sehr intensiv und auch mit einer feministischen Perspektive mit dem Thema Beziehungen auseinandersetzt und auch Kinder haben. Und was ich dort drin spannend finde, auch wenn ich jetzt, auch wenn wir so darüber reden, oder, wo wir ja immer noch auch sehr von einem klassischen Modell auch häufig reden, wo ich ja auch selber so gelebt habe, zweimal, wo wie auch so dran angegangen bin mit dem Bild. Also es war gar nicht eine Option gewesen, dass das anders geht. Obwohl ich ja eigentlich auch Patchwork aufgewachsen. Also das ist so die einzige Option gewesen, würde ich mal sagen, so Patchwork, so bin ich auch aufgewachsen. Aber was ja dort drin sich die Menschen oft auch fragen, ist, geht es nicht auch anders? Können nicht Freundinnen, also, und es ist wirklich etwas, was mich auch beschäftigt, oder so, warum müssen dann eigentlich Pärchen miteinander noch Kinder machen, obwohl ja Paarbeziehung an sich manchmal schon mega viel Liebe gibt und dann macht man auch noch
oder
zusammen
Kinder. Nur Kinder machen und den Rest auslagern.
Oder so, genau. Also, oder könnte man nicht als Freundinnen zusammen, also ich bin jetzt auch gerade noch so in Recherche für unterschiedliche Familienmodelle, um die Menschen zu porträtieren, die das anders machen, darum bin ich auch noch stark in diesen Themen drin und so. Aber ich finde das schon noch interessant, oder? Was gibt es denn auch für Alternativen, dass es vielleicht gar nicht so, also es wäre ein schlecht vielleicht für dein Bankkonto, wenn
im Gegenteil, wenn nur mehr Leute beteiligt sind, wenn es nur mehr
Gruppensitzungen machen.
Weißt du, dass der Fokus Paar, oder? Und alles ist ja dort drin, so der gemeinsame Besitz, dass man die gemeinsame Liebe, die Sexualität, Kind etc. Vielleicht hast du ein Rezept, was die bessere Alternative wäre.
Ich habe kein Rezept, aber ganz viele Ideen. Also das erste ist mal sehr spannend. Es meldet sich frisch Freundespaar an für Beratung. Spannend.
Freundespaar?
Freundinnen. Also, die sagen, Freundinnen. Wir sind gute Freundinnen. Keine romantische Beziehung.
Das ist spannend.
Wir haben eine wichtige Beziehung. Wir wollen das Leben lang zusammenbleiben. Ja. Könntest du mit uns unser Schema anschauen, damit wir nicht aneinander knallen? Von wegen Bankkonto. Cool, ja. Ich habe gerade hier ein neues Ding. Für den Parkour, wo du warst, mit deinem Ex-Partner, der wirklich in der ursprünglichen Ausschreibung vor 10 Jahren, also unglaublich heteronormativ, hat aber auch in Nidwalden stattgefunden. Und es war wie klar, wenn überhaupt jemand kommt, sind es die. Und auch dort schreiben jetzt, also es hat schon Leute geschrieben, können wir zu dritten kommen, weil unsere Beziehung ist zu dritten. Also wir sind Polyamor. Es haben auch dort schon Freundinnen geschrieben, die gesagt haben, du, die Ausschreibung passt irgendwie auch auf uns. Das ist zum Beispiel, also ich fahre dich dort sehr ab. Ich weiss jetzt auch nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Du weißt vielleicht auch mehr, ich weiss nicht mehr, in welchem Land, wo man jetzt gleichgeschlechtlich darf heiraten, Freundinnen anfangen zu heiraten, um sich absichern.
Das ist keine romantische
Beziehung. Und ich eine Spannung gefunden habe, und jetzt, was macht man jetzt? Weil muss man jetzt beweisen, dass man zusammen ins Bett geht und Fotos schicken? Weil eigentlich, die wie gesagt haben, wir wollen uns einfach gegenseitig die Sicherheit geben von der Ehe und den Rest machen wir aber so. Und auf deine Antwort...
Willst du mich heiraten, Sama?
Ich glaube, es ist eine Einladung.
Also, was hast du, wie soll ich das Ganze
übrigens,
machen?
Ich gucke hier perfekt an, wie die Standesbeamtin.
Ja.
Ich wäre sonst voll parat. Nein, aber im Fall, also dort rennst du Türen ein. Ich glaube auch, es gibt halt so viele Zwischentöne. Wir haben eigentlich im Vorgespräch schon einen spannenden Podcast gemacht, du und ich. Schon viel geredet. Zum Beispiel, bei dieser Generation, wie so eins unter uns, auch so viel selbstverständlicher ist. Also, es ist fast schon die Norm, dass wenn sie zusammenziehen, gehen sie von 2 Schlafzimmern aus. Mhm. Also, es gibt immer noch beides. Aber ich würde wirklich von mir sagen, mit meiner Prägung, mit meiner Innerschweizer Prägung, mit viel Katholizismus, das war ja nicht einmal eine Option gewesen, ein Zimmer nicht
gemeinsam
zu haben.
Nein, das ist schon wirklich, also da löst ganz viel aus in der Beziehung, wenn man überhaupt sagt, ich hätte gerne mein eigenes Schlafzimmer, wo dann der andere in eine Krise ist. Das stimmt etwas. Also, wenn du nicht willst, immer neben mir schlafen, dann liebst du mich nicht, oder die Gleichung ist.
Genau. Und meine Tochter letztes Mal zu Recht gesagt hat, Mama, ihr Erwachsenen wissen auch nicht genau, was er will. Jetzt will er, dass ich mit 7 unbedingt in meinem eigenen Zimmer schlafe und später soll ich dann wieder mit meinem Partner, mit meinem Mann, hat sie dann gesagt, in einem Zimmer schlafen. Und ich dachte, wie lustig eigentlich, oder? Wir sind so, unsere Kinder müssen allein schlafen. Und dann, wir müssen unbedingt zusammen schlafen. Und ich dachte, na ja. Und ich ihr dann erklärt habe, du hast da etwas ganz gut verstanden. Und dort zum Beispiel eigene Zimmer oder eigene Räume, Ferien allein. Ich weiss noch, als ich meinem Vater, er ist 86, gesagt habe, du, der Amel ist nächste Woche nicht da. Wo ist er denn? Ja, ich weiss nicht ganz genau, irgendwo in Italien. Und bei dem sind ja alle Alarmglocken los.
Das ist jetzt, geht allein, ist gar nicht mehr gut.
Allein auf Italien und sie weiss nicht wo. Oder? Und ich einfach weiss, das ist etwas vom Besten, was wir für uns machen können, sind die Zeiten allein. Und der Woody Allen sagt, obwohl ich finde, nicht alles, was er sagt, würde ich unterschreiben. Aber er sagt, die beste Trennungsprävention ist, immer getrennte Wohnungen zu behalten. Und er mit dem natürlich einen mega Punkt hat, dass es manchmal für die Paarbeziehung länger einfacher ist, wenn man sich, also wenn man frisch zusammenkommt und nicht zusammen wohnt, muss man sich Mühe geben, sich zu sehen. Und wenn man zusammenzieht, ab dann muss man sich Mühe geben, wenn man sich mal nicht will, sehen. Mhm. Und das ist etwas, was sich schon lohnt, zu überlegen.
Und gleich dann nicht, oder, eine Regel daraus machen, oder? Wie, was ich immer spannend finde, jetzt so an diesen ganzen, oder, so Überlegungen, was Paarbeziehung angeht, und das gefällt mir auch an deiner Arbeit, Feli, oder? Dass man immer wieder sagt, ja gut, das ist einfach auch unterschiedlich und individuell, mhm, oder? Dass es Paar gibt, Ich habe einen Supervisor, der auch mal immer wieder etwas Persönliches teilt. Der ist schon älter, der ist 60 und der hat mir mal gesagt, ah, er ist einfach immer mit seiner Frau. Mhm. Und zwar, die sind einfach immer zusammen. Mhm. Und der strahlt, also ganz ehrlich, ich kenne auch, ich habe auch die Frau schon gesehen, ich glaube wirklich, denen geht es total gut damit.
Und gut ist.
Und gell, dann ist wie gut. Gut ist.
Und gell, wir könnten ja jetzt ausufern zu, also ausufern, es wäre mega spannend, wenn wir noch ganz viel Zeit hätten. Da geht es so fest ja auch, und das ist deine Frage von ein bisschen vorher, weißt, was ist das Kennen voneinander und Beziehungsarbeit für später? Ich glaube, sein Bindungsmuster zu kennen, ist einfach mega wertvoll, weil unser Bindungsmuster nehmen wir von Beziehung zu Beziehung mit. Und wenn zum Beispiel zwei eher symbiotisch ausgerichtet sind die happy, und übrigens das Nervensystem haben wir auch schon drinnen gehabt. Es gibt die, denen ihr Nervensystem fährt runter, wenn jemand nebendran liegt, mm-hmm, und es gibt die, denen ihr fährt auf, wenn jemand nebendran liegt.
Spannend.
Und da einfach auch zu wissen, das ist etwas, was man nicht so leicht ändert. Das schnaufst du nicht mal schnell weg, mm-hmm, sondern die neue Distanz. Und da, also da finde ich, da bewegt sich etwas. Und das ist so eine endlose Spielweise, und das ist ja nicht nur individuell, sondern auch, es ändert sich ja auch von Zeit zu Zeit.
Was mich dann dort aber noch so fragen, ist dann so, kann man dann auch zu viel denken?
Ja, viel zu viel. Oder,
also,
denken,
wo ich, und auch gerade, wenn ich dann in den Gesprächen bin, eben mit jüngeren Frauen, wo halt wie auch schon einen anderen Bezug haben, zum Beispiel zur Therapie, wo sehr viel von früh auf sich auch beschäftigt haben, wo sich mit dem Patriarchat beschäftigt hat, zum Glück. Mm. Aber es natürlich dort dann auch fast ein Überdenken kann geben von, wie mache ich es jetzt ganz richtig? Und was ich dann eben gleich auch krass finde, ist, es geht ja am Schluss wieder ums Gleiche. Wie scheitere ich nicht?
Mm. Ja.
Und ich frage mich dort auch so, okay, also jetzt haben wir ja geredet auch von Trennungen, und wir haben geredet auch von Zusammensein und alles, aber so, wie kommt man auch so ein bisschen von dem krassen Druck weg, dass man, also kann man auch einfach sagen, man kann irgendwie eine Beziehung haben und vielleicht trennt man sich und vielleicht bleibt man auch zusammen und vielleicht ist es auch nicht die optimalste, schönste Beziehung, die ich jetzt mir je erwünscht hätte, aber es ist nun mal die Beziehung. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch mega spannend gefunden, das ist jetzt sehr persönlich, also das ist auch nochmal ein Schwenker zu Alexandra Kruse, weil ich habe so ein Persönlichkeitshoroskop erstellen lassen und so. Also nicht bei ihr, aber sehr professionell. Und ein Punkt habe ich mega spannend gefunden dort drin, die Ansprüche an Beziehungen, die ich habe. Mhm. Und wo dort wirklich so, manchmal ist ja das Wording dann, es ist ja KI und so, nicht so fein, ist so gewesen, so quasi, ich muss meine Ansprüche runterschrauben. Und ich suche mega viel den Fehler und so. Und dann habe ich mich dort schon ein bisschen ertappt gefühlt. Weißt du, also im Optimieren von allem.
Ja.
Vielleicht ist ja manchmal auch eine coole oder eine erleichternde Strategie, zu sagen, es muss gar nicht alles dort so abdeckt sein. Und es ist auch okay, wenn es jetzt nicht die romantischste und immer alles zu 100% stimmt. So.
Auch so, dass ich störe mich manchmal an dem Satz, Beziehung ist Arbeit.
Mhm.
Also
Wieso? Das finde ich noch spannend. Ja. Weil ich sage das tatsächlich auch.
Ja, also ich glaube, ja, ich weiß, da kommen so Gartenmetaphern, oder? Aha. Und dass man den Garten... Mich stört es, wenn es von Anfang an so präsent ist. Also ich beobachte dass es genau das, was Mara geschildert hat. Mhm. Also eben, ich teile die Gartenmetaphern, eben, dass eine Beziehung ist wie ein Garten und dass man den eben düngt und pflegt und dann blüht und wächst. Aber was ich so ein bisschen beobachte, eben gerade auch bei jüngeren Frauen, wo vielleicht manchmal eben ein bisschen, also das halt eben so bewusst haben. Und dann ist ja, also ich glaube einfach ja, was wir Menschen ja immer wieder versuchen zu vermeiden, ist der Schmerz und der Verlust. Und wenn man schaut, ja, die Optimierungsgesellschaft, wo geht es dann an? Es geht eigentlich darum, möglichst den Kontrollverlust zu vermeiden, den Schmerz. Und da beobachte ich wie so ein bisschen einen Trend, oder, dass ich dann so, jetzt auch in meiner Arbeit oder in der Praxis, dass ich so Konzepte begegne. Also zum Beispiel hat mir ernsthaft mal ein junger Mann gesagt, er täge erst nach einem Jahr die Beziehung öffentlich machen, weil dann sagt die rosa-rote Brille weg.
Naja, also voll.
Und das sind so verschiedene, wo ich dann so merke, es geht ganz fest um Kontrolle zu haben, festzuheben. Und dann kommt das Beziehung ist Arbeit, wenn das von Anfang an so mitschreibt. Und nicht einfach, hey, jetzt bin ich mal einen vollen Crush, ich bin einfach verliebt, ich habe Lust, es ist schön, es ist leicht, oder? So, dass einfach mal so all in und rein und einfach so dem Lustprinzip mal nachgehen und einfach mal spüren, fühle ich mich wohl mit dem Mensch und wie ist denn das so, fällt wie weg. Weil es wie so eine angezogene Handbremse bekommt, von Stopp, nein, wir gehen jetzt da nicht einfach all in mal rein und leben es einfach.
Du startest mit einer Checkliste.
Sondern wir startet mit einer Checkliste und wir gehen von Anfang an dort an, wo es schwierig werden könnte.
Zum ersten Date, genau.
Dort schaffen wir dran.
Ah, Bindungstrauma.
Ja, okay. Wir schaffen dran. Ja. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe,
Ja, aber das teile ich auch.
Verstehst du, was ich meine?
Voll. Und ich glaube aber auch wirklich, dass das ein sehr komplexes Thema ist, weil die Datinglandschaft heute einem dorthin treibt, dass es ja also schwierig ist, das einfach zu genießen. Also, dass dir ja erstens die ganzen Plattformen, aber auch immer suggeriert wird, du darfst im Fall nicht zu lange bei etwas bleiben, was es denn nicht ist, weil der hast im Fall auch wieder versagt. Mhm. Also, ich bin wirklich froh, dass ich im Moment nicht muss auf die Art daten, wie viele, also wie ich stelle mir jetzt Pfeli mit 25 vor. Und mit noch ein bisschen weniger Selbstsicherheit und mit dem, was muss ich alles machen. Und ich glaube, ich hätte wirklich gedacht, wow, ist das viel Arbeit. Und gell, was du sagst, das ist ein riesiges Thema, wir haben da schon mal im Beziehungskosmos darüber geredet, dass die Selbstverwirklichung, und das ist dort, wo sich meine eigene Arbeit dann in den Schwanz beißt, also das immer besser werden, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung und dann die Vermischung, einfach auch macht, dass du sozusagen, also ich würde so weit sagen, es ist eine Statuserhöhung, je mehr du konsumierst. Also es ist auch mittlerweile so, dass ich in gewissen Kontext schon gehört habe, also der Satz von «Was, du hast noch nie Therapie gemacht?»
Ja, genau.
Und das ist mega problematisch. Und ich sage das als Therapeutin. Und ich habe schon Aufträge abgelehnt, wo ein Paar sich gemeldet hat und gesagt hat, wir haben uns jetzt gerade frisch kennengelernt. Wir wollen jetzt sozusagen von dir einen Check, ob das etwas werden kann.
Ach, krass.
Übrigens, da außer, das wäre auch ein neues Geschäftsmodell. Ich finde das ganz problematisch, weil erstens delegieren sie mir auch einen Prozess ab. Also ich bin mir vorgekommen, wieso ich darf es dann absegnen. Und ich verstehe aber, wie es zustande kommt, weil die einfach sagen, ja, so kann ich schneller entscheiden, ob ich wieder zum Nächsten weiter muss. Und ich finde, das ist ein bisschen drin, in dem, was du sagst, dass das Überkonsumieren, dass man auch das Gefühl hat, es ist ein bisschen wie ein Job.
Ich habe ganz viele Gedanken in dem drin, was ihr sagt. Also das eine ist wieso Ambiguitäten, weil das eine schliesst vielleicht das andere gar nicht aus. Also man kann ja auch als Paar, als Konstrukt, in welcher Situation auch immer, in Therapie gehen und dort aber auch lernen, dass man kann das vielleicht auch mehr annehmen, dass es nicht optimal ist. So, denke ich mir. Und das andere, wo ich vielleicht jetzt mir selber widerspreche, weil ich habe auch hier im Podcast schon gesagt, dass es für mich zum Beispiel Dating-Voraussetzung wäre, dass jemand in Therapie, beziehungsweise Therapieerfahrung hat, Wobei man kann ja dann auch immer alles wieder über den Haufen rühren, was wir jetzt schon gesagt haben, weil vielleicht ist das 3 Jahre später anders. Aber,
ich date nur noch, wer keine Therapie gesucht hat.
Aber vielleicht geht es ja dort auch mehr um das, was du vorher gesagt hast, oder wie wichtig, dass es vielleicht einfach auch für einen selber und nicht ist und nicht mal nur als Paar, oder? Was für ein Bindungsmuster habe ich, wie funktioniere ich und wie kann ich auch das kommunizieren überhaupt in Beziehungen, gar nicht unbedingt nur jetzt für Partnerschaften, sondern eben auch für Freundschaften oder im Arbeitskontext oder wie auch immer. Das sind so die einen Gedanken. Und das andere finde ich auch spannend so, dass es geht ja wieder so darum, dass man dann das Gefühl hat, wenn man ganz viel Therapie gemacht hat und wenn man alle Coachings gemacht hat und wenn man alle Strategien und Coaching-Strategien auf Social Media, wenn man das alles so gemacht hat, eben, was haben wir schon gehabt? Ich weiss gar nicht mehr, du musst nur so und so, die drei
Bullet Points, der 10-Punkte-Plan,
genau.
Habe ich mich eben schon mal da in einer Podcast-Folge aufgeregt.
Wo ich dann auch hoch problematisch finde, oder? Genauso wie dann so eine Therapiesprache sich aneignen. Ich glaube, ihr habt auch mal Erfolg gehabt zu dem, wo dann schlussendlich nachher alles ein Trauma ist und alles ist toxisch. Ich glaube, wie in vielen Themen muss man es einfach wahnsinnig differenziert anschauen. Und eben gibt es vielleicht auch gar nicht so die einfache Antwort. Weil gleichzeitig, wie es mich irgendwie traurig macht, dass Menschen zu dir kommen, so früh und finden, hey, kannst du mir nicht das checken, ob das gut ist? Gleichzeitig stimmt es mir auch optimistisch, weil ich irgendwie finde, ja, ist eigentlich auch cool. Vielleicht kann man ja auch vorher schon ein bisschen anschauen und präventiv irgendwie.
Es geht aber, wenn wir jetzt in der Schematherapie bleiben, sehr um den Modus, in dem jemand kommt. Wenn jemand kommt, neugierig offen und sagt, ich will mehr verstehen, ist das für mich anders als das Delegieren vom Prozess. Und aus anderen Schnellweg. Ich glaube, ich fände auch cool, wenn jemand, der mit mir daten würde, eine gewisse Therapieerfahrung hat, wobei ich Therapieerfahrung vielleicht eher mit Selbstreflexion und Selbsterkenntnis gleichsetzen. Ich finde im Moment schwierig, dass Therapieerfahrung zu einem Statussymbol wird. Das finde ich problematisch.
Und es können sich auch nicht alle leisten, was man vorher
kommt dazu,
auch
aber
schon.
Es ist mit Statussymbol
immer genau, das so. Ist das,
Statussymbol musst du dich können leisten. Und es plötzlich heisst, ich bin im Fall in Therapie und du nicht. Und mit dem gibt es gerade eine moralische Abwertung. Und dort merke ich, das ist das, was ich vor allem meine. Und ich habe deine Frage von vorher nicht beantwortet. Und ich finde die sehr wichtig. Wir haben sogar schon mal, ich glaube, es war im Zeit-Podcast mit der Melanie Büttner können darüber reden, über die Good Enough-Beziehung. Weil der Amel und ich tatsächlich als Paartherapeut und innen extrem wichtig finden, nicht immer die letzten Prozent auch noch anzustreben. Also von dem her, ich sage nicht, du musst deine Ansprüche abschalten, aber durchaus, ich manchmal finde, man verpasst manchmal das Leben, indem man ständig nur am Optimieren
Mega.
Ist von etwas. Und jetzt geht es noch weiter. Wir sind schön in diesen Themen rein, die Unsicherheit auszuhalten, dass eine Beziehung gerade nicht top ist, wird immer schwieriger. Das beobachte ich als mehr als einen Trend. Also, wenn du schaust, wie lange bleibt jemand beieinander, bis das Wort Trennung fällt. Das ist natürlich heute so anders. Also das, und jetzt kommt manchmal sogar rein, ich weiss nicht, ob ihr das auch noch so kennt. Früher hat es wie so ein bisschen geheiss, also so Dinge, so, da musst du halt ein bisschen durchheben und dann geht es ja vorbei. Und heute höre ich in gewissen Kontexten manchmal, das ist schwach, wenn man sich nicht gerade trennt. Was lässt du mit dir machen? Mhm. Du bist doch da innen gar nicht glücklich. Und wiederum, gell, wir reden vom ganzen Feld. Wir müssen es immer individuell anschauen. Es gibt es mehr und es weniger, es zu viel. Aber das ist etwas, was sich verschiebt, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist fast wie vom einen Extrem komplett ins andere.
Ist es vielleicht nicht auch eben genau das Aushalten, oder wenn wir bei der Ambiguität sind, eben Unsicherheit, Haushalten, das, was uns immer schwerer fällt. Also ich meine, ich mache jetzt nicht noch ein grosses Feld auf, aber das ist ja auch im Bereich zum Beispiel Kind begleiten. Dass man Kind begleitet und dann merkt in der Pubertät, entscheidet sich so ein Weg, wo man einfach muss auch ein Stück weit aushalten, oder? Ja. Weil, ja, man kann eben dann nicht mehr. Also, dass das allgemein so das Aushalten von Unsicherheit, ich finde, man sieht es auch in der Gesundheitsindustrie allgemein, oder? So, dass ständige Optimieren und dann eigentlich geschützt, also vermeintlich sich geschützt fühlen vor dem Aushalten, dass es eben ganz viel unsicher ist, ungewiss, zerbrechlich, endlich. Ich glaube, das fällt uns so brutal schwer.
Also voll. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, in 10 Jahren, es ist jetzt nämlich schon die Tendenz, dass ich, das wird das Hauptthema sein, das bei mir in der Therapie
ist. Also ich merke das eben bei mir auch im Coaching, dass es wirklich das Hauptthema ist.
Genau, oder? Wenn wir nur sagen, nur frische Felder auftun, ja. Unsere ganze, unser Umgang mit den Medien, mit den sozialen Medien, mit dem Handy, mit dem Google, um das jetzt so zu personifizieren, hilft auch nicht, weil wir dort ja, überlegt euch mal, ich finde das immer so spannend, vor 30 Jahren. Und jetzt wären wir hier am Tisch gesessen und wir hätten über etwas geredet. Wir wären, wie alt wären wir gewesen? Irgendwie 12, 13 und wir hätten etwas, wärst du ein bisschen älter gewesen? Du wärst die gross gewesen. Du hättest schon den coolen BH gehabt und wir noch nicht. Und dann hätten wir über etwas geredet und wir hätten die Antwort nicht gewusst. Und dann hätten wir am Schluss einfach müssen sagen, ja, ich weiss jetzt nicht oder ich sehe es anders. Und wir wären rausgelaufen in die Nacht und wir hätten immer noch nicht gewusst, wie es ist. Und heute, und das halte ich für eine Kompetenz, wo eben, also ich bin voll bei dir, Sarah, auszuhalten, dass wir für etwas die Antwort nicht haben, ist heute ja auch oft nicht nötig. Also so Sachen wie, ich bin heute durch die Stadt Zürich gelaufen und dann bei dir gelandet, Sarah. Und ich weiss aber immer, wenn ich mich verlaufen hätte, hätte ich sofort, ich hätte ja nicht eine Zehntelsekunde müssen das Gefühl aushalten von, bin ich echt richtig? Soll ich jemanden fragen? Jetzt kommt das Wichtige. Nein, komm, ich laufe einfach nur ein paar Meter weiter. Vielleicht stimmt es ja doch. Und ich glaube, das unterschätzen wir, wie krass wir unser Hirn grillen mit dem schnellen Zugang zu vermeintlichen Lösungen. Und wenn ich dann höre, dass jemand ein Date hockt und das Gegenüber hat etwas Blödes gesagt und ich gehe aufs WC und swipe dort weiter, ist es halt auch das Gleiche.
Ja.
Und also voll bei euch, ich glaube, das ist unsere grosse Herausforderung von der Zeit.
Glaube ich auch.
Und dort rein gehört die Ambiguitätstoleranz.
Ja.
Mit dem schliessen wir ab.
Unbedingt.
Ambiguitätstoleranz.
Yes.
Schön, bist du da, Feli.
Ich habe es sehr genossen.
Danke, Feli.
Ja, danke vielmals.
Sehr, sehr gerne.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.